Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Warum zu Hause oder im Park schwitzen, wenn es im Museum angenehm kühl ist? Immer mehr Museen werben geradezu damit, der Hitze durch einen Ausstellungsbesuch zu entfliehen. Doch können die Institutionen angesichts der aktuellen Energiedebatten ihre Klimaanlagen eigentlich wie eh und je betreiben? Vermutlich nicht. Aber welche Schwierigkeiten kommen da auf die Häuser zu, vielleicht schon im kommenden Herbst und Winter? Darüber möchte ich mit Stefan Simon sprechen, Direktor des Rathgen-Forschungslabors. Unter dem Dach der Staatlichen Museen zu Berlin kümmert man sich dort um alle naturwissenschaftlichen Fragen zur Denkmalpflege, zur Erhaltung archäologischer Stätten, aber auch zur Restaurierung und Konservierung. Guten Abend, Herr Simon.
Guten Abend, Frau Böttger.
Robert Habeck empfiehlt für den Herbst nicht mehr als 19 Grad in öffentlichen Einrichtungen. Welche Temperaturen sind denn derzeit in den Museen Standard?
Ja, die Frage ist natürlich, was Standard ist, und die Frage ist, was Realität ist. Und diese beiden Kategorien fallen leider nicht zusammen. Ach. Wenn Sie heute ins Museum gehen, wenn Sie gestern ins Museum gehen, ich habe gestern im Alten Museum bei uns auf der Museumsinsel 27 Grad gemessen, im Fridericianum auf der Documenta vor 2, 3 Wochen auch. Das ist die Realität in vielen Museen. Die Anlagen, die Klimaanlagen schaffen es auch nicht mehr entsprechend zu kühlen. Aber eigentlich sollten wir im Museum nach den Standards im Winter 20 Grad und im Sommer manchmal saisonal angehoben 23 Grad haben. Aber das ist eben nicht die Realität. Unter den vorherrschenden klimatischen Bedingungen, der Klimawandel klopft an die Tür, schaffen das die meisten Museen nicht mehr. Und in Spanien ist das übrigens auch seit 2 Wochen so vorgeschrieben, dass nicht mehr unter 27 Grad gekühlt werden darf.
Es gibt ja Vorgaben vom Internationalen Museumsbund ICOM, eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 50% und eine Raumtemperatur von 20 Grad. Ist das denn aus konservatorischer Sicht tatsächlich überall nötig, oder wie ließe sich das Ganze einfach flexibler gestalten?
Ja, ich möchte vielleicht zunächst mal ICOM ein bisschen verteidigen. Also vor 8 Jahren hat das Committee of Conservation von ICOM gesagt, die Sorge für die Sammlungen sollte so geschehen, dass sie nicht auf Klimaanlagen angewiesen sei. Also die waren schon ein bisschen weiter, aber sie haben natürlich recht, wenn man diese passiven Methoden eben nicht hat, wenn man diese einfachen Technologien eben nicht hat, dann ist man schnell bei der Klimaanlage und dann ist man schnell auch bei sehr hohen Forderungen, die sich mehr an dem technisch Möglichen orientieren als am wirklich konservatorisch Notwendigen. Und in vielen Leihverträgen sehen Sie feuchte Bereiche von 50% plus minus 3 oder Temperaturen um die 20 Grad. Das ist aber, ich sage das mal ganz offen, es wird nirgendwo im Museumsbereich so viel Unwahres geschrieben wie in den sogenannten Facility Reports, denn man verlangt von den Leihnehmern Dinge, die man selber in den allermeisten Häusern auch nicht bieten kann. Ich kenne eigentlich kein Museum, was diese engen Korridore wirklich im Moment gewährleisten kann und noch viel weniger in der Zukunft, wo natürlich viele Fragen der Energieversorgung auch nicht mehr von den Museen abhängen, sondern von den globalen, von den Weltbedingungen.
Ja. Das Rathgen-Forschungslabor hatte in dieser Woche eine Krisensitzung zum Thema. Mit welchem Ergebnis?
Wir haben eine Krisensitzung veranstaltet, auch unter anderem mit 2 Arbeitskreisen vom Deutschen Museumsbund. Und Thema dieser Krisensitzung war die Erweiterung der Klimakorridore als Antwort auf die Herausforderung des Klimawandels, aber eben auch als Antwort auf die Aufforderungen aus dem Kulturstaatsministerium in puncto Energie, Energieverbrauch, Notfallplan Gas umzudenken. Und da wurde sehr heftig diskutiert, inwieweit eben Klimakorridore erweitert werden können. Ich glaube, wir sind am Ende.
Was ist denn damit gemeint, Klimakorridor?
Das ist, was wir gerade besprochen hatten. Also wie hoch darf die Temperatur sein im Sommer? Ja. Ja, darf sie denn mal weiter steigen? Wir haben letztendlich gesagt, 25, 26 Grad, vielleicht 6, 7, 8 Grad unter der maximalen Außentemperatur ist akzeptabel. Das ist auch nur realistisch. Und die Klimakorridore der Feuchte in einer Fluktuation zwischen 40% und 60%, das ist auch noch nicht das, was Stand der Technik ist. Also die amerikanische Norm sieht durchaus vor, ASHRAE sieht durchaus vor, auch 35 bis 65 zu akzeptieren. Aber es ist ein Schritt nach vorne. Und es wird natürlich mit enormen Einsparungen auf dem Energiebereich zusammenfallen, wenn man diese Klimakorridore erweitern kann.
Inzwischen beschäftigen sich ja viele Museen mit Nachhaltigkeitsfragen. Also das Museum Ludwig in Köln ist einer der Vorreiter mit einer eigenen Geothermieanlage. Dort hat man die Dachterrassen begrünt, Hochbeete aus recycelten Transportkisten gebaut. Es gibt einen hauseigenen Brunnen. Auch das Frankfurter Städel und die Kunsthalle Bremen nutzen Erdwärme. Welche anderen Konzepte kennen Sie, die neue Wege gehen, die Sie wirklich innovativ finden?
Also ich finde, dass wir in Berlin jetzt auch uns auf den Weg gemacht haben, insbesondere indem wir ein Projekt zum Risikomanagement gestartet haben. Risikomanagement ist das Werkzeug, was auch hilft, letztendlich gute Erhaltungs- und Konservierungsbedingungen für Kunst und Kultur zu schaffen. Da ist nicht geholfen, indem man einfach apodiktisch sagt, ich möchte hier gerne 50% Feuchte haben. Ich möchte auch gerne die Kunsthalle Düsseldorf erwähnen, die vor ein paar Jahren schon angefangen haben, ihre Feuchtekorridore ein bisschen zu erweitern mit großen Einsparungen. Ich glaube wirklich in der Wärme von fast 50% und die jetzt auch vorangehen und sagen, Mensch, wir machen jetzt auch mal 40, 60 als Korridor. Das ist auch ein gutes Beispiel, denke ich mal, für einen neuen Weg. Aber letztendlich werden die Museen nicht darum herumkommen, Museen nicht immer technisierter und aufwendiger zu bauen. Es kann einfach nicht sein, dass wir zum Beispiel in Berlin mit der neuen Nationalgalerie jetzt mehr Energie verbrauchen als vor der Instandsetzung. Es kann auch nicht sein, dass wir weiterhin an den klimafeindlichsten Museen unserer Geschichte bauen. Da muss ein Umdenken stattfinden. Also die Zeit der Glaspaläste, und das war eben auch eine Diskussion jetzt am Mittwoch, die Zeit der Glaspaläste muss vorbei sein. Sie ist eigentlich bereits vorbei.
Ja, das geplante oder im Bau befindliche Museum der Moderne in Berlin ist ja kein Glaspalast, sondern eine Ziegelscheune, hat aber auch eine katastrophale Ökobilanz.
Ja, es wird sich, also nach meinen Berechnungen, es ist wirklich das klimafeindlichste Gebäude unserer Geschichte. Es wird deutlich mehr Energie verbrauchen als alle anderen Museen, die wir haben und betreiben. Und nur um Ihnen mal einen Blick zu geben, selbst unser altes Museum mit einer veralteten Klimaanlage auf der Museumsinsel verbraucht ungefähr so viel Energie im Jahr wie 2000 Zwei-Personen-Haushalte. Und das muss man sich überlegen. Also Museen sind im urbanen Kontext wirklich mit die größten Energieverbraucher. Und das passt nicht in die Zeit, weder in den Klimawandel noch in den Energienotstand. Und deswegen, glaube ich, ist gerade Risikomanagement, sind diese Dialoge, die wir jetzt endlich beginnen zu führen mit Restauratoren, mit Sammlungsverwaltern, mit Museumsdirektoren, sind das der richtige Weg, da eine Antwort zu finden. Denn wie Sie ja bereits eingangs gesagt haben, wir wissen auch gar nicht, was im Winter auf uns zukommt.
Also das sind laute Warnungen, scharfe Kritik. Aber ich frage mich dann schon, wer jetzt hier wirklich gefragt ist, die Kulturstaatsministerin?
Ja, wenn ich das wüsste, ich bin ja nur der Konservierungswissenschaftler und der Techniker. Ich denke, ja. Ich denke, natürlich ist die Politik gefragt, nicht nur am Sonntag vom Grünen Museum zu sprechen, sondern wirklich auch diese Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen. Und wir brauchen dazu risikobasierte, evidenzbasierte Vorschläge. Wir können uns einfach nicht mehr nur an irgendwelchen apodiktisch verkündeten Feuchtekorridoren entlang hangeln. Und vor allem, wirklich müssen wir das ernst nehmen. Wir können nicht einfach nur uns auf die Technik verlassen. Das ist eigentlich zu Ende, dieses Kapitel. Wir brauchen Museen, in denen das Gebäude an sich Feuchte und Temperatur gut regeln kann und gut ausbalancieren kann und nicht auf große Maschinen und große Technik angewiesen ist. Das ist das Konzept des 20. Jahrhunderts. Und ja, ich sage nur, unser Earth Overshoot Day in Deutschland war am 3. Mai dieses Jahr. Also wenn das nicht reicht, um uns zu überzeugen, dass diese Zeit vorbei ist, weiß ich auch nicht.
Die Energiepreise steigen massiv. Wird es denn schon in diesem Herbst und Winter Veränderungen geben in den Museen? Was erwartet uns da?
Wir wissen nicht, was uns im Herbst und Winter erwartet, aber wir müssen uns auf einen dramatischen Notfall vorbereiten. Und das gehört auch zum guten Risikomanagement. Wir müssen überlegen, wo sind unsere klimaempfindlichen Werke? Wie können sie transportiert? Wie können sie gelagert werden? Wie können wir vielleicht auch Werke verdichten? Was machen wir, wenn wir überhaupt keine Energie mehr zur Verfügung haben? Welche Szenarien sind da? Können wir mobile Geräte beschaffen zum Heizen, zum Befeuchten? Alles das sind Themen, mit denen sich die Risikobeauftragten und die Kolleginnen und Kollegen im Moment beschäftigen müssen. Denn man muss sich auf den Notfall vorbereiten. Alles andere wäre sehr naiv, denn die Museen stehen sicherlich nicht in der Hierarchie an erster Stelle, wenn es um das Abschalten von Energieversorgung geht.
Welche Folgen haben Klimawandel und Energiekrise für die Museen in Deutschland? Stefan Simon zeichnet ein dramatisches Bild der Lage, der Direktor des Röntgen-Forschungslabors der Staatlichen Museen zu Berlin. Herr Simon, danke fürs Gespräch.
Vielen herzlichen Dank und gute Nacht.